Herzlich willkommen zu Film an. Mein Name ist immer noch Markus und das ist immer noch der Podcast, in dem ich euch die Geschichten hinter all jenen Filmen erzähle, die jeder einmal gesehen haben sollte. Ex Machina ist der heutige Film und er ist schon wieder aus dem Jahr 2014. Und genau wie in der letzten Folge bei Her behandelt er das Thema der künstlichen Intelligenz, allerdings aus einer vollkommen anderen Richtung. In dem Science-Fiction-Thriller geht es nämlich um einen Tech-Milliardär, der testen will, ob seine neu gebaute künstliche Intelligenz von einer Versuchsperson als menschlich betrachtet wird. Abgesehen davon, wie großartig der Film ist, gibt es aber noch einen Grund, weshalb ich den Film genau heute präsentieren will. Diese Woche startet nämlich ein Film in den österreichischen Cineplex-Kinos, der direkt mit Ex Machina zusammenhängt, nämlich über denselben Regisseur und Drehbuchautor, Alex Garland.
It's not a paranoid technology movie. It's not anti-AIs, it's not anti-robots. Often in these narratives, that's what we do. It's Skynet, you know, it's Terminator, they're going to kill us. And this isn't that. This is more sympathetic in a way to the AI than to the people that have created it.
Da habt ihr ihn schon gehört, wie er über sein Regiedebüt redet. Nicht, dass ihr jetzt einen falschen Eindruck bekommt. Alex Garland ist schon viel länger im Filmbusiness aktiv. 28 Days Later, Sunshine und The Beach, alles Filme von Danny Boyle, deren Vorlage bzw. Drehbuch allerdings er zu verantworten hat. Genau wie bei dem hier und da hören wir uns gleich an, was ihn auf die Idee für das Drehbuch gebracht hat.
I had got involved with a long running argument, a good natured argument, but still an argument with a neuroscientist friend of mine who comes from that very respectable position that exists within theory of mind about humans, but also AI research, which basically says machines are never going to be conscious. There's something particular about human consciousness that hasn't been understood yet. And when we do understand it, we will see why machines are precluded from ever being sentient. And I think on an instinctive level, I disagreed with him. And then we sort of argued over years. And mainly this film comes out of that argument. I finally came across a book written by the professor of cognitive robotics at Imperial, which is like our version of MIT. And it was about the relationship between consciousness and embodiment. And he has a really sort of beautiful, elegant argument in it, which combats, I think, quite effectively some of the arguments I would hear. And so, and while I was reading that book, and I have to stress, very hard for me to read that book, and I could only read sections of it. It's like mountain climbing for me. But while I was reading that book, the idea for this film kind of arrived.
Und wenn wir schon beim Schreibprozess sind, dann gibt's gleich noch einen kurzen Exkurs, wie der Film zu seinem Namen gekommen ist. Deus Ex Machina, was so viel heißt wie Gott aus der Maschine, ist ein in der Dramaturgie verwendeter Begriff, der das plötzliche Auftauchen einer recht billigen Lösung für eine davor noch unlösbare Situation beschreibt. Das kann man sich ein bisschen so vorstellen wie die Adler am Ende von Der Herr der Ringe. Jetzt aber zurück zum Filmdreh und zu Alicia Vikander, der Hauptdarstellerin und derjenigen, die die künstliche Intelligenz, um die es geht, auch spielt. Hier erzählt sie, wie sie versucht hat, einen perfekten Roboter zu spielen.
But you know, I wanted to find a new physicality and something very pure. And the thing is that it helped that Alex tried to remind me all the time that she wants to be a girl, that she should be a girl, and you know, to not fall into the trap of trying to do anything too robotic. Sure. And I think that works, that you know, it's the glitches in between that makes people question her, that makes it more interesting than actually playing out that she is a machine, because we see that.
Bevor wir uns noch einmal Garland zu demselben Thema und seiner Vision dazu anhören, muss ich noch eine Sache erklären, nämlich was ein Uncanny Valley ist. Obwohl wir Menschen fast allem, sogar einfachen Gerätschaften, manchmal menschliche Eigenschaften zusprechen und Namen geben, werden uns Dinge unheimlich, die menschenähnlich sind, sich aber doch irgendwie anders verhalten oder aussehen. Ein Effekt, von dem Horrorfilme mit Puppen oder mit Kreaturen des Öfteren Gebrauch machen. Oder ein ungewolltes, aber perfektes Beispiel dafür ist die Verfilmung von Cats. Jetzt aber zum Interview.
So what she did was a kind of uncanny valley version of human motion. She said, I'm not going to act like a robot. What I'm going to do is human actions, but I'm going to do them perfectly. And that perfection will create a sense of otherness. Because like when I'm sat on this chair, actually, you're rather sort of graceful, but I'm not. And I sort of slouch. And if I get up, I have to sort of, you know, shove myself up and combat my middle age and all that kind of stuff. And so whereas she does it with this amazing sort of dancer's poise. And it's hard to look at it and say anything she does is sort of quote unquote wrong. Mm-hmm. But together, it creates this uncanny valley, slightly unnatural quality.
Dass sich Vikander durch ihr Schauspiel versucht hat, ins Uncanny Valley zu begeben, ist umso interessanter, weil Garland an anderer Stelle gleichzeitig sagt, dass es trotz dieses abstoßenden Effekts das Ziel war, den Zuseher genauso wie den Protagonisten dazu zu verleiten, sie zu mögen.
Ideally, if the film functions, something is happening to the audience, which is equatable with what is happening to the protagonist, played by Donald Gleeson. The same bit of imprinting and the same process is happening. So as he's being seduced, we're being seduced. And as we're being confused, he's being confused. And we match each other. That's the intention. And that leads us to where the film goes. That there's some sort of strange baton passes, baton exchanges that happen within the story that should be invisible almost as they're happening. And suddenly you realize, oh, hang on, this is all changed.
Und weil der Film mit einem Budget von lediglich 15 Millionen Dollar gedreht worden ist, hatten sie am Set nicht sonderlich viele Möglichkeiten, um daran herumzuprobieren. Deswegen hier noch einmal Garland, wie sie die Dreharbeiten im Zeitplan und im Budget abgeschlossen haben.
We had a pretty serious rehearsal process. That's a bit of a balancing act, because you don't want to kill the thing, so there's no room for spontaneity on the day. But at the same time, you don't want to have big conversations about motivation on the day. And suddenly saying, well, hang on, let's turn this on its head. We didn't have the freedom to do that. What we did was we all said to each other collectively, we're going to have about three takes. We're going to be aiming for three takes per angle. And so sort of get it right, you know, get it right and then do two variations. That was the ideal. In terms of the process, beyond that, it's all delegated. It's them. It's what they decide to do, and what they decide between each other as well. This thing of like coaxing a performance, a director, not in my experience. I mean, they know what they're doing, and what you want to do is facilitate what they want to do.
Bei diesem Film ist das kleine Budget allerdings noch aus zwei weiteren Gründen sehr spannend. Einerseits deswegen, weil Garland selbst gesagt hat, dass er nicht mehr Budget haben wollte. Weil je mehr Geld ein Film kostet, desto weniger Freiheit bekommen die kreativen Leute, die dahinter stecken, weil damit auch viel mehr Risiko für die Geldgeber verbunden ist. Und andererseits deshalb, weil der Film extrem viel Lob für seine visuellen Effekte bekommen hat. So viel sogar, dass er sich schlussendlich sogar gegen den 16-mal teureren Star Wars 7 durchsetzen konnte und tatsächlich den Oscar für die besten visuellen Effekte eingeheimst hat. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass sie eben keinen Greenscreen und kein Motion Capturing verwendet haben und weil die Hauptdarsteller Domhnall Gleeson und Oscar Isaac ganz normal mit Alicia Vikander interagieren konnten, wie sie hier erzählt.
They showed us concept art of what she would look like. So we knew about the glowing interior and the moving parts and how beautiful that was going to be. But when we were actually on set, it was that gray material that's on her shoulders and her chest. That was, she was had that all over and over her head as well. So
and then she had a prosthetic piece around her face.
Wegen seinem geringen Budget war der Film dann auch ein finanzieller Erfolg, der wegen seinem Oscar noch einmal mehr Aufmerksamkeit geschenkt bekommen hat, die er auch wirklich verdient hat. Alex Garlands neuer Film, der definitiv ebenfalls weit mehr Aufmerksamkeit verdient hat, ist Man, der, wie schon erwähnt, am Donnerstag dieser Woche, dem 21.07. in den österreichischen Cineplex-Kinos startet und den ihr euch deshalb definitiv nicht entgehen lassen solltet. Natürlich besteht keine Garantie, dass sein neuer Film genauso gut ist wie Ex Machina. Aber die Chancen auf einen starken Film stehen sicherlich ganz gut, wenn man bedenkt, wie stylisch, philosophisch, durchdacht, wendungsreich und schlussendlich auch sauspannend das Katz-und-Maus-Spiel schon in seinem Regiedebüt geworden ist. Danke fürs Zuhören bei Film an. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie ich dabei, sie zu machen. Folgt mir doch gerne auf der Plattform, auf der ihr diese Folge gehört habt. Und folgt mir auch gerne auf Instagram unter @film.an. Dort erfahrt ihr immer, wann eine neue Folge kommt und könnt mir auch gerne Filmwünsche hinterlassen. Es würde mich auch sehr freuen, wenn ihr den Podcast an eure am besten filmbegeisterten Freunde weiterempfehlt. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel, außer mich noch einmal fürs Zuhören zu bedanken und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Film an.